Nieder mit dem großen Bruder.
Teleschirme. Gedankenverbrechen.
Big Brother.
Kontrolle der Vergangenheit.
Greetings from a dead man.
Sex Crime.
1984.
Double plus good.
Moin und hallo zu Balls of Summer, dem 80er-Podcast. Ein buntes Jahr 2024 geht langsam zu Ende. Und da es sich anbietet, immer in runden Zeitabschnitten einen Blick zurückzuwagen, gehen wir heute noch einmal genau 40 Jahre zurück, ins Jahr 1984. Da gibt es ein großes Thema, das übrig geblieben ist. Es ist beileibe nicht so leicht und unbeschwert wie manch anderes Thema, das wir hier im Podcast behandelt haben. Aber natürlich ist es wichtig. Es geht um das Buch 1984 von George Orwell. Eine Verfilmung und einen Soundtrack der Popgruppe Eurythmics. Und wie das alles zusammengefunden hat, davon handelt die heutige Folge. Durch die Folge führt wieder meine Wenigkeit, Eckhard Morande. Und als Vorbereitung habe ich einen Griff in mein Bücherregal getan. Einen Griff in meinen Plattenschrank. Und ich habe das Internet angekurbelt, um mir nämlich den Film aus dem Jahr 1984 anzuschauen. Man kann jetzt aus verschiedenen Perspektiven diskutieren, dass dieser Film, dieses Thema für einen damals knapp 12-Jährigen nicht ganz geeignet ist. So alt war ich nämlich damals und ich habe den Film damals auch nicht gesehen und ihn mir seitdem auch nicht gegönnt. Also bis vor kurzem. Trotzdem sind mir doch von damals so ein paar Key Visuals, so würde man das heute nennen, im Gedächtnis geblieben. Die erfuhren nämlich über den Film hinaus Verbreitung. Wie das kam, dazu kommen wir gleich noch. Also wir haben zum Beispiel das Standbild von Big Brother. Und wenn ich mir generell die Szenerie von 1984 vorstelle, dann gehört einfach dieses Standbild aus dem Film mit dieser Figur eindeutig mit dazu. Also da denke ich zuerst dran. Aber dann haben wir auch die beiden Protagonisten, John Hurt, also der Schauspieler John Hurt und Susanna Hamilton. Er vor allem mit seinem sorgenfaltigen Gesicht. Das ist für mich die Verkörperung von 1984. Und insofern konnte man damals der Thematik auch gar nicht entgehen. Auch nicht, weil die Eurythmics den, oder man muss richtigerweise sagen, einen Soundtrack zu diesem Film geschrieben haben. Und ihr Track, ihre Single aus dem Album Sex Crime 1984 lief im Fernsehen, im Radio wirklich rauf und runter. Und natürlich gab es dazu auch ein Musikvideo mit Ausschnitten aus dem Film, genauso wie auf dem Albumcover besagtes Bild vom Big Brother zu sehen ist. Also da kommt dann eins zum anderen zusammen. Man konnte also im vermeintlichen Jubiläumsjahr 1984 der Thematik Orwell und 1984 nicht entgehen. Und 40 Jahre später ist die Thematik so aktuell wie schon lange nicht mehr. Es droht ja von verschiedenen Seiten die Gefahr, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Natürlich immer in guter Absicht und um die Sicherheit zu stärken. Aber in der Konsequenz, dass wir Stück für Stück unsere Freiheit einbüßen, ohne dass wir das merken. Und dass wir unsere freie Gesellschaft damit ein Stück weit aufgeben. Ich erinnere nur an Stichpunkte wie NetzDG, DSA, Trusted Flagger und Meldestellen für Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze oder an Desinformation oder den Gummibegriff Hass und Hetze, der alles und nichts bedeutet, vor allem per se nichts Strafbares, was aber gerne ins Feld geführt wird, um die Meinungsfreiheit der anderen mal wieder einzuschränken. Und das alles ist mit einer freiheitlichen Gesellschaft eigentlich nicht kompatibel. Ich möchte das gar nicht weiter ausführen, aber es lohnt sich, sich dazu seine eigenen Gedanken zu machen. Insofern ist 1984 ein wichtiges, ein absolut zeitloses Werk, das die Sinne schärft für gesellschaftliche Entwicklung und vor allen Dingen Fehlentwicklung. Und deshalb wollte ich dieses Thema passend zum 40-jährigen Jubiläum auf jeden Fall noch aufgreifen. Und deswegen handelt die heutige Folge auch nicht nur von Musik. Was erwartet euch also in der Folge? Ich werde in Blöcken vorgehen. Zunächst möchte ich auf die Handlung von 1984 eingehen, um dann zentrale Begriffe und Konzepte aus dem Buch vorzustellen. Das wird tatsächlich etwas ausführlicher sein, aber es gehört natürlich zum Allgemeinwissen mit dazu. Im zweiten Block wird es um den Film selbst gehen, um die Umsetzung. Im dritten Block um den Soundtrack der Eurythmics und dann um die alles entscheidende Frage: Ist der Soundtrack gut? Passt er zum Film? Ist er unabhängig vom Film hörenswert? 1984, oder wie es im Deutschen heißt, 1984, ist ein dystopischer Roman, den der britische Schriftsteller George Orwell zwischen 1946 und 1948 schrieb und der 1949 in die Buchhandlung kam. Der Roman handelt von einem fiktiven, totalitären Staat namens Ozeanien. Die Handlung ist in einer Welt angesiedelt, in der die Regierung unter der Führung des Big Brother, also des großen Bruders, eine allumfassende Kontrolle über das Leben der Bürger ausübt. Die Partei, die an der Macht ist, überwacht die Bevölkerung durch Überwachungskameras und die Gedankenpolizei, die sicherstellt, dass keine abweichenden Gedanken oder Handlungen existieren. Die Geschichte wiederum, also die Geschichte des Staates, wird ständig umgeschrieben, um die Parteiideologie zu stützen. Und die Realität wird durch Propaganda manipuliert. Der Protagonist Winston Smith, also das ist vom Namen her eine Mischung aus Winston Churchill und einem Allerweltsnachnamen, er arbeitet im Ministerium für Wahrheit, wo er historische Dokumente verändert, um die offizielle Parteilinie zu unterstützen. Trotz seiner Arbeit beginnt Winston, die Unterdrückung und die Lügen der Partei zu hinterfragen. Er sehnt sich nach Freiheit und Wahrheit und beginnt, seine Gedanken in einem geheimen Tagebuch niederzuschreiben, was per se als Gedankenverbrechen gilt, aber gerade auch, weil der erste Eintrag die Worte »Nieder mit dem großen Bruder« sind. Im weiteren Verlauf trifft Winston auf Julia, eine Kollegin, die sich nach außen als absolut fanatische Parteisoldatin gibt, in Wirklichkeit aber ebenfalls Zweifel an der Partei hegt. Die beiden beginnen dann eine geheime Liebesbeziehung, die ihnen ja einen kurzen Moment der Freiheit und des Glücks bietet. Sie träumen von einer Rebellion gegen die Partei und suchen nach Gleichgesinnten, die sich dem Widerstand anschließen könnten. Doch ihre Beziehung bleibt nicht unentdeckt. Warum? Nun, die Partei, die über ein ausgeklügeltes Überwachungsnetzwerk verfügt, entdeckt ihre Beziehung. Einmal, weil Winston sich aus einer falschen Eingebung heraus O'Brien offenbart, also einem hochrangigen Parteimitglied, das vermeintlich Widerstandskämpfer ist. Und zum anderen, weil Winston eine Wohnung anmietet, die nur scheinbar vor Überwachung sicher ist. Winston und Julia werden dann verhaftet und ins Ministerium für Liebe gebracht, wo sie einer brutalen Gehirnwäsche unterzogen werden. Winston wird von O'Brien verhört und gefoltert und jener erklärt Winston, dass die Partei nicht nur die Kontrolle über das Verhalten der Menschen, sondern auch über ihre Gedanken und die Realität selbst anstrebt. Durch Folter und psychologische Manipulation wird Winston gezwungen, seine Liebe zu Julia zu verraten und die Partei zu akzeptieren. Er wird gebrochen und lernt, den großen Bruder zu lieben. Der Roman endet dann mit Winstons vollständiger Unterwerfung und seiner Akzeptanz der Parteiideologie. Es gibt dann die Szene, dass er in einem Café noch einmal auf Julia trifft, sie sich ohne Emotionen unterhalten, er aber danach bei einer Propagandameldung zu Tränen gerührt ist. Man kann 1984 also als eine eindringliche Warnung zusammenfassen vor den Gefahren totalitärer Regime und der Manipulation von Wahrheit und Realität. Es geht um die Macht der Sprache, die Bedeutung von Freiheit und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Geistes unter drückender Herrschaft. Und im Folgenden soll es um einzelne Elemente der Kontrolle aus dem Roman gehen, die, wenn es um technische Dinge geht, zwar auf dem, sagen wir mal, Science-Fiction-Stand von 1948 sind, aber als Prinzip sind sie zeitlos. Dazu gehören die Teleschirme. Teleschirme, das sind allgegenwärtige Überwachungsgeräte, die sowohl als Fernseher als auch als Überwachungskameras fungieren. Sie sind in jedem Raum installiert und ermöglichen es der Partei, die Bürger ständig zu beobachten, zu kontrollieren. Privatsphäre gibt es also nicht, weil die Teleschirme sowohl visuelle als auch akustische Überwachung bieten. Also sie wecken morgens beispielsweise die Bewohner auf und über die Teleschirme wird interagiert, beispielsweise beim Frühsport, der für alle verpflichtend ist. Da wird dann schon mal eingegriffen, wenn man bei den Stretching-Übungen nicht mit den Fingern auf den Boden kommt. Gleichzeitig senden die Teleschirme ununterbrochen Parteiparolen und Nachrichten, die die Ideologie des Großen Bruders unterstützen. Die Partei nutzt sie also, um Propaganda zu verbreiten und die Bevölkerung zu indoktrinieren. Außerdem können durch die Teleschirme Gedankenverbrechen entdeckt werden, da sie jede Regung, jedes Wort aufzeichnen. Sie sind ein Symbol für die totale Kontrolle der Partei über das individuelle Leben. Und Winston Smith empfindet, wen wundert's, die Teleschirme als bedrückend und versucht, sich ihnen zu entziehen. Er hat in seiner Wohnung nämlich einen Winkel entdeckt, der von den Teleschirmen nicht überwacht werden kann. Oder vielleicht doch. Weiter zum Begriff Big Brother. Big Brother ist das allgegenwärtige Symbol der totalitären Herrschaft in 1984. Er wird als der unfehlbare und allwissende Führer dargestellt, dessen Bild überall präsent ist. Sein Gesicht erscheint auf Plakaten, auf Münzen und Teleschirmen, begleitet von der Parole Big Brother is watching you. Das habt ihr schon mal gehört. Die Frage, ob Big Brother jetzt wirklich existiert, bleibt im Roman unbeantwortet. Man kann es so deuten, dass er eine fiktive Figur ist, die von der Partei geschaffen wurde, um die Bevölkerung zu kontrollieren und zu manipulieren. Und ihr kennt das ja aus der Werbung, Gesichter ziehen immer. O'Brien, der Gegenspieler von Winston Smith, deutet an, dass Big Brother unsterblich ist und niemals sterben kann, was seine symbolische Rolle unterstreicht. Big Brother verkörpert also die absolute Macht der Partei, die Realität und Wahrheit zu kontrollieren und die allumfassende Überwachung. Womit wir beim nächsten Punkt sind, absolute Bespitzelung. Die absolute Bespitzelung ist ein zentrales Element der totalitären Kontrolle durch die Partei. Teleschirme, wir haben es gerade eben gehört, überwachen die Bürger rund um die Uhr, zeichnen jede Bewegung, jedes gesprochene Wort auf. Die Gedankenpolizei sorgt wiederum dafür, dass selbst Gedankenverbrechen entdeckt und bestraft werden. Es gibt keine Privatsphäre, da die Partei in jeden Aspekt des Lebens eingreift. Selbst Kinder werden dazu erzogen, ja, ihre Eltern zu überwachen, zu verraten, was die Paranoia natürlich verstärkt. Also jeder lebt ständig in Angst vor Entdeckung, Bestrafung, sei sie begründet oder nicht. Denn nur ein falsches Wort, ein falscher Blick kann dazu führen, dass man eines Gedankenverbrechens beschuldigt wird. Dadurch wird natürlich jeglicher Widerstand im Keim erstickt. Ein weiteres zentrales Element ist die Kontrolle der Vergangenheit. Das ist ein wesentliches Mittel der Partei, um ihre Macht zu sichern. Wie geschieht das? Das Ministerium für Wahrheit ist dafür verantwortlich, historische Dokumente zu verändern, um die offizielle Parteilinie zu stützen. Winston Smith arbeitet dort und korrigiert Zeitungsartikel, um sie mit der aktuellen Propaganda in Einklang zu bringen. Die Vergangenheit wird also ständig umgeschrieben, sodass die Partei immer Recht behält und absolut unfehlbar erscheint. Gleichzeitig werden Erinnerungen der Menschen manipuliert und es gibt keine verlässlichen Aufzeichnungen, die die offizielle Geschichte widerlegen könnten. Dieser Prozess der Geschichtsklitterung verhindert, dass die Bürger die Realität hinterfragen oder sich gegen die Partei auflehnen. Die Kontrolle der Vergangenheit ist somit ein Instrument, um die totale Herrschaft der Partei über die Gedanken und das Bewusstsein der Menschen zu gewährleisten. Dazu gehört noch ein weiteres Instrument, nämlich Neusprech. Das ist eine konstruierte Sprache, die von der Partei entwickelt wurde, um freies Denken zu unterdrücken und zu kontrollieren. Das Ziel von Neusprech ist es, den Wortschatz zu reduzieren und damit ja die Ausdrucksmöglichkeiten der Menschen einzuschränken. Indem nämlich bestimmte Wörter und Konzepte eliminiert werden, soll es unmöglich werden, ketzerische Gedanken zu formulieren oder gar zu denken. Die Sprache wird ständig überarbeitet, um die Kontrolle der Partei über die Gedanken der Bürger zu verstärken. Dann gibt es ein weiteres Konzept, das aus dem Roman hinaus Eingang in die heutige Sprache genommen hat, nämlich Doppeldenk. Das ist ein zentrales Konzept, das die Fähigkeit beschreibt, zwei widersprüchliche Überzeugungen gleichzeitig zu akzeptieren. Es ermöglicht im Roman den Bürgern, die Lügen der Partei zu glauben, werden sie aber die Wahrheit kennen, ohne kognitive Dissonanz zu erleben. Das können zum Beispiel Schokoladenrationen sein, die an einem Stichtag offiziell von der Parteiführung erhöht, in Wirklichkeit aber gesenkt wurden. Es geht also darum, die Realität zu ignorieren und gleichzeitig die offizielle Parteilinie zu akzeptieren. Das ist wirklich so die Perfektion der Manipulation der Gedanken. Und kritisch zu denken oder die Partei in Frage zu stellen, das sollte man besser sowieso nicht machen, denn das sind Vergehen, Gedanken zu hegen, die der Partei widersprechen oder ihre Autorität in Frage stellen. Zuständig ist die Gedankenpolizei, die die Bürger überwacht, um solche Vergehen zu entdecken und zu bestrafen, oft bevor sie in Handlungen umgesetzt werden. Selbst private Gedanken sind dadurch nicht sicher, da die allgegenwärtige Überwachung und die Manipulation der Sprache durch Neusprech die Kontrolle über das Denken der Menschen sowieso schon ermöglichen. Nochmal zum Doppeldenk. In diesem Zusammenhang gehört auch die Gleichung 2 plus 2 gleich 5. Das steht für die Macht der totalitären Regierung, die Realität zu kontrollieren, die Wahrheit zu manipulieren. Also 2 plus 2 ist natürlich 4, aber wenn die Partei sagt, es ist 5, dann hilft es nicht, einfach nur das nachzuplappern. Man muss davon überzeugt sein. Die Partei zwingt die Bürger also offensichtliche Unwahrheiten zu akzeptieren, um ihre absolute Kontrolle über Gedanken und Wahrnehmung zu demonstrieren. Es ist damit dann natürlich auch ein Beispiel für die Gehirnwäsche und den psychologischen Zwang, den die Partei auf die Menschen ausübt. Und die Gleichung steht für die Unterdrückung der individuellen Vernunft und die Ersetzung durch die von der Partei diktierte Wahrheit. Dann noch ein Element, dessen Name auch in der Popularmusik häufig zu finden ist. Das ist nämlich Raum 101 bzw. Room 101. Das ist der berüchtigte Folterraum im Ministerium für Liebe, in dem Gefangene ihren schlimmsten Ängsten ausgesetzt werden. Also im Fall von Winston Smith sind das Ratten, mit denen er konfrontiert wird, um letzten Endes seinen Widerstand zu brechen. Der Zweck von Raum 101 ist also die Erzwingung von totaler Unterwerfung, in dem die Gefangenen psychisch, aber auch physisch gebrochen werden. Dann gibt es noch weitere Elemente, die in dem Buch ganz wichtig sind. Das ist nämlich der gemeinsame Feind. Einmal ist das der gemeinsame Feind nach außen, also eine der beiden anderen Supermächte, denn Ozeanien liegt eigentlich ständig im Clinch mit Eurasien oder Ostasien. Also die Mächte wechseln ständig die Rolle von Feind und Verbündetem. Und der Krieg dient als Mittel zur Kontrolle der Bevölkerung und zur Rechtfertigung der totalitären Herrschaft. Und letzten Endes weiß man auch nie, woher denn die Bomben kommen, die immer mal wieder in den Städten Ozeaniens einschlagen. Man kann es ja nicht nachprüfen. Dann gibt es wiederum den gemeinsamen Feind nach innen. Das ist Emanuel Goldstein, der als der Hauptfeind der Partei dargestellt wird, ein ehemaliges Parteimitglied, das angeblich eine Untergrundbewegung, eine Verschwörung gegen den großen Bruder anführt. Ob es ihn dann wirklich gibt, ist völlig unklar. Er ist aber ein Symbol für die ständige Bedrohung und ein Sündenbock der Partei und damit dann auch der Bevölkerung. Denn Goldstein ist die zentrale Figur in der Hasswoche und dem Zwei-Minuten-Hass. Das sind zentrale Rituale, die die emotionale Kontrolle der Partei über die Bevölkerung demonstrieren. Der Zwei-Minuten-Hass ist eine tägliche Veranstaltung, bei der Bürger Propagandavideos sehen. Darin wird der Feind der Partei, also Emanuel Goldstein, verunglimpft und dann von der Bevölkerung offen angefeindet. Diese Sitzungen dienen also dazu, die Wut der Menschen zu kanalisieren und ihre Loyalität zur Partei zu stärken. Die Hasswoche dagegen ist eine jährliche Massenveranstaltung, die den Zwei-Minuten-Hass in größerem Maßstab fortsetzt und die Feindbilder der Partei intensiviert. Also diese Rituale sind entscheidend, um die Bevölkerung emotional zu manipulieren und auch von den Missständen im eigenen Land abzulenken. Und davon gibt es von der nicht vorhandenen Freiheit abgesehen jede Menge. Kommen wir endlich zum Film 1984 von 1984. Die Verfilmung wurde unter der Regie von Michael Radford realisiert. Das ging zurück in den Winter 1983. Da bat er seinen Produzenten, sich um die Rechte an Orwells Roman zu bemühen, obwohl er nicht sehr zuversichtlich war, dass sie verfügbar sein würden. Er konnte die Rechte aber dann bei einem Anwalt aus Chicago sichern und nachdem die Finanzierung sichergestellt war, schrieb Radford das Drehbuch innerhalb von 3 Wochen. Der Film bleibt der literarischen Vorlage ziemlich treu und fängt die düstere, bedrückende Atmosphäre der totalitären Welt ziemlich gut ein. Gedreht wurde in England, teilweise an Lost Places, um ein möglichst passendes Setting zu haben. Und wichtig ist, und das sollte man rein optisch nicht unterschätzen, die Nachbehandlung des Filmmaterials. Also Redford und Kameramann Roger Deakins wollten den Film ursprünglich in Schwarz-Weiß drehen. Virgin Films, das war der Geldgeber der Produktion, war aber gegen diese Idee und stattdessen verwendete Deakins eine Filmverarbeitungstechnik namens Bleach Bypass, um die Farbe dann runterzuregeln, dem Setting ein verwaschenes Aussehen zu verleihen. Beeindruckend ist die ganze Szenerie mit den heruntergekommenen Straßen, den Häusern, den verranzten Wohnungen. Das kennt man ja noch von damals aus der DDR bzw. heute aus Kuba. Da kümmert sich wirklich niemand um die Instandsetzung. Das heißt, das müsste man dann selbst machen und das passt dann wieder zu einer Szene, wo Winston Smith von der Nachbarin gerufen wird, weil der Ablauf ihres Waschbeckens verstopft ist. Ihm gelingt dann die Reparatur, aber er wird gleichzeitig vom Nachbarssohn, der bei den 1984er-Pimpfen engagiert ist, eines Gedankenverbrechens bezichtigt wird. Das heißt, alles, was die Arbeitskraft eines Einzelnen übersteigt, dafür müsste man sich ja zusammentun. Das ist aber verboten, man läuft Gefahr, ein Gedankenverbrechen zu begehen. Und wenn man dann natürlich vom Nachbarsjungen dessen bezichtigt wird, dann hält man sich von denen auch besser fern. So, das heißt, wir haben jetzt die Optik und bei der Optik dürfen dann auch die Hauptdarsteller nicht fehlen. Also wir haben John Hurt in der Rolle des Winston Smith, ein einfaches Parteimitglied, 39 Jahre alt, gebrechlich, innerlich zerrissen mit einem verzweifelten Wunsch nach Freiheit und Wahrheit. John Hurt spielt die Rolle wirklich mit großer Intensität. Gleichzeitig verkörpert er mit seinem zerfurchten Gesicht, er war damals 44 Jahre alt, die Rolle wirklich perfekt. Daneben haben wir Susanne Hamilton in der Rolle der Julia, also Winstons Geliebter. Sie ist als Schauspielerin damals 20 Jahre jünger gewesen, also das heißt 24. Und sie bringt in gewisser Weise so eine herbe Schönheit mit. Und sie hat im Film auch eine Frisur, die vielleicht nicht zufällig an Sophie Scholl erinnern soll, also einen Seitenscheitel bei schulterlangen Haaren. Dann haben wir noch Richard Burton in seiner letzten Filmrolle. Er starb nach Ende der Dreharbeiten und noch bevor der Film in die Kinos kam. Er spielt O'Brien, also ein hochrangiges Parteimitglied, dem sich Winston zunächst offenbart, der sich jedoch dann als sein größter Widersacher entpuppt. Und Burtons Darstellung ist wirklich subtil und bedrohlich. Später, als es darum geht, Winston im Gefängnis zu brechen, spielt er seine manipulative und ja, unbarmherzige Rolle dann wirklich großartig. Wir haben also einen visuell beeindruckenden Film mit einer kargen und trostlosen Kulisse, die die allgegenwärtige Überwachung und die ja, erdrückende Kontrolle der Partei widerspiegelt. Roger Ebert, ein amerikanischer Kritiker, schrieb zum Film: Orwells Held, Winston Smith, lebt in einer Welt der düsteren und erdrückenden Unmenschlichkeit, der zerbombten Fabriken, verwanzten Schlafzimmer, der einfachsten Freuden, entwöhnten Bevölkerung. Das trifft es, wie ich finde, sehr, sehr gut. Die Farbpalette ist also gedämpft, was die Hoffnungslosigkeit und Monotonie in dieser Gesellschaft verstärkt. Und an dieser Stelle überlegt euch doch mal, was für eine musikalische Untermalung für solch einen Film passen könnte. Es ist vielleicht ein bisschen anders, als man denkt und man damals dachte. Also, es gab eine musikalische Untermalung, nämlich einen Soundtrack. Und mit dem verbindet sich ein kleines Drama. Was war passiert? Virgin Films als Geldgeber hatten einfach andere Vorstellungen als Regisseur Michael Redford. Und inwiefern da Kommunikationsprobleme noch eine Rolle spielten, ist nicht so eindeutig zu klären. Fangen wir erstmal mit dem Soundtrack von Michael Redford an. Er hatte nämlich einen aufstrebenden Komponisten, das war Dominic Maldoney, beauftragt, eine musikalische Untermalung zu schaffen, die die ja, düstere Atmosphäre des Films einfängt. Der Soundtrack wurde vom National Philharmonic Orchestra eingespielt, das bekannt war für seine Arbeit an Film- und Fernsehmusik. Wir haben es also mit einem eher klassischen Soundtrack mit orchestraler Musik zu tun. Jetzt war es aber so, dass Virgin Films andere Pläne hatten. Sie fragten erst bei David Bowie an. Er lehnte ab und dann ging die Anfrage weiter an die Eurythmics. Und die waren nach einigem Hin und Her interessiert und nahmen ihren Soundtrack innerhalb von 20 Tagen in den Compass Point Studios in Nassau auf den Bahamas auf. Also damals ein Place to be, um Pop-Alben aufzunehmen. Und heraus kam 1984, For the Love of Big Brother. So hieß nämlich der Soundtrack. Aber das Ganze unterschied sich grundlegend von dem orchestralen Soundtrack. Wir haben halt mit den Eurythmics eine Popband, die eben Popsachen machte. Dazu gehörte eben die Fokussierung auf Songs und Klangcollagen und auf die Umsetzung mit den damals üblichen Mitteln, also die einer Popband einfallen würden. Das waren Synthesizer und Soundeffekte. Wir haben insgesamt 9 Songs und gehen die einfach mal der Reihe nach durch. Das Album beginnt mit dem Track I Did It Just The Same, das so ein Zwischending zwischen Song und Klangcollage ist, also ein einfacher Groove mit dem Keyboard-Bass und Drumcomputer, dazu ein paar Akkorde und Melodien auf dem E-Piano und Annie Lennox, die zwischen Schmerz und Freude, zwischen und Yeah singt, ohne eigentlich einen Text wiederzugeben. Im Film wird der Song als Untermalung einer Hinrichtungsszene und einer Rückblende verwendet, wo Winston Smith Sex mit einer alternden Prostituierten hat. Weiter geht es mit der Hitsingle Sex Crime 1984 mit dem Stotterstart
Sex, 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 Sex Crime
und dem Vocoder
1984.
Als Single erreichte der eingängige und tanzbare Song in Deutschland immerhin Platz 3, war hierzulande also wirklich sehr erfolgreich. Der nächste Song ist For the Love of Big Brother, das mit seinem indischen Groove, der Sitar und dem sanften, einschmeichelnden Gesang von Annie Lennox eher exotisches Flair hat und gut ins Ohr geht. Demgegenüber ist dann Winston's Diary ein kurzes Interludium und mit einer sanften Keyboard-Melodie, die zum Ende hin Dissonanzen aufweist. Weiter geht es dann zum letzten Track auf der A-Seite. Wir sind ja immer noch im Zeitalter des Vinyl. Greetings from a Dead Man, das ist wieder so ein Bonmot oder Zitat aus dem Buch. Man lebt zwar, ist aber innerlich schon tot. Was hören wir? Eine Art Marschrhythmus, ein sanfter Groove mit dem Keyboard-Bass, nachhallende Töne und der Gesang von Annie Lennox, der wieder keinen Text hat, sondern ein ständig wiederholtes ist. Die zweite Albumseite beginnt mit Julia, einer melancholischen Ballade, wo der Gesang von Annie Lennox ätherisch verhallt ist und am Ende gibt es dann noch ein Solo auf der Akustikgitarre. Der Song wurde komplett während des Abspanns im Film gespielt, allerdings nur in einer Version des Films, dazu kommen wir gleich noch. Weiter geht es dann mit dem Song Double Plus Good. Der Titel ist ein Ausdruck aus dem sogenannten Neusprech und bedeutet so viel wie exzellent oder fantastisch. Musikalisch ist der Song in gewisser Weise eine Fortsetzung von der Single Sex Crime, nur mit einem indisch anmutenden Rhythmus unterlegt und das passt dann zu der eingeblendeten Fernsehansprache, wo ein großartiger Sieg in Südindien verkündet wird. Der Song endet dann mit einer Kakophonie von Stimmen, wo Annie Lennox ständig Double Plus Good als Melodie singt, gleichzeitig aber dann auch ein abgehackter Countdown zu hören ist. Ministry of Love, das ist das nächste Stück, also Ministerium der Liebe. Allerdings das Ministerium der Liebe zur Partei, also in Wirklichkeit der Überwachung, Folter und Umerziehung. Wieder ein Minimal Electronic Techno-Stück mit Sprachfetzen und einer eher hypnotischen Wirkung als einem Spannungsbogen. Eingesetzt wurde das Stück an Stellen, wo Winston Smith etwas Verbotenes tut. Abschließend gibt es noch Room 101, ein vergleichsweise düsteres Stück, das auf einem Beat immer schneller und dramatischer wird, bis der Klang einer zuschlagenden Tür zu hören ist und eine verzerrte Stimme, Dave Stewart nämlich, sagt
Room 101.
So viel zum Soundtrack der Eurythmics. Und jetzt zur Kontroverse, denn Regisseur Michael Redford war entweder nicht informiert gewesen, dass es ihn überhaupt gibt und deswegen sauer, oder er fand ihn wirklich nicht gut. Jedenfalls verwendete er in seiner Fassung, die als Filmpremiere gezeigt wurde, lediglich 15 Sekunden Musik der Eurythmics und ansonsten nur Muldonys Kompositionen. Das wiederum gefiel den Eurythmics und Virgin Films nicht und letztere nahmen sich das Recht raus, die Musik für die Kinofassung nochmal neu zu gewichten. Mehr Eurythmics, weniger Muldoney. Das wiederum ging Michael Redford gegen den Strich und der verkündete in der Dankesrede bei der Verleihung des Evening Standard British Film Award für 1984 als bester Film des Jahres, dass die Musik der Eurythmics nicht gut genug für den Film gewesen sei. Das konnten die Eurythmics nicht auf sich sitzen lassen, die wiederum eine Pressemeldung herausgaben, wo sie diese Äußerung als rufschädigend zurückwiesen. Was war jetzt die Konsequenz? Nun, es gibt jetzt zwei Fassungen des Filmes. Eine mit hauptsächlich der Musik der Eurythmics und ein Director's Cut mit der Musik von Muldoney. Und das dürfte auch die Version sein, die ich gesehen habe. Also ich bin mir nicht ganz sicher, denn die war jetzt nicht explizit als Director's Cut bezeichnet. Aber viel von den Eurythmics habe ich da jetzt auch nicht gehört. Und die Eurythmics veröffentlichten ihr Album 1984 For the Love of Big Brother jetzt auch nicht als offiziellen Soundtrack, sondern als Studioalbum mit dem Vermerk Music derived from Eurythmics' original score of the motion picture 1984. Also Musik abgeleitet von der Originalmusik der Eurythmics zum Kinofilm 1984. Bleibt die Frage, ist das denn jetzt ein gelungener Soundtrack? Und da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander und sie gingen auch damals schon auseinander. Als Soundtrack für diesen Film ist das Album irgendwie nicht düster, maschinell und trostlos genug. Die Eurythmics sind einfach eine Popband und können diese Poppigkeit auch gar nicht verleugnen. Und außerdem ist der Gesang von Annie Lennox eigentlich zu gut. Er ist zu melodisch, er ist zu lieblich. Für eine dermaßen entmenschlichte Welt hätte wahrscheinlich eine maschinellere, eine verzerrtere, eine trostlosere Umsetzung besser gepasst. Das Problem dabei ist nur, dass mir dabei eigentlich nur Stile und Bands in den Sinn kommen, die nach 1984 populär wurden oder Sachen veröffentlicht haben. Also vielleicht ist das ein Problem der verschiedenen Zeithorizonte. Man beurteilt eine Sache aus der heutigen Sichtweise, wo es mittlerweile für jede Stimmung die passende Musik gibt. Und damals gab es das vielleicht einfach noch gar nicht. Trotzdem, meiner Meinung nach, passt der klassische Soundtrack von Muldoney besser zum Film. Aber als eigenständiges Album ist 1984 For the Love of Big Brother trotzdem hörenswert, wenn es schon nicht Beklemmungen verursacht, aber die Poppigkeit und eine gewisse Exotik, die haben doch auch schon was. Auch wenn es dann als reines Pop-Album dann auch wieder nicht so recht durchgeht. Also, das war jetzt eine vergleichsweise lange Folge, aus der wir vielleicht Folgendes mitnehmen können. Hört euch 1984 For the Love of Big Brother von den Eurythmics an. Freut euch über die Tanzbarkeit von Sex Crime 1984. Schaut euch den Film an, der vielleicht beklemmend wirkt, aber auch nur knapp 2 Stunden dauert. Und jetzt sind die Nachrichten, mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden, vielleicht auch nicht so erbaulich. Lest das Buch. Anders als beispielsweise in der DDR ist es nicht verboten, es zu lesen. Und macht euch eure eigenen Gedanken. Das ist nämlich anders als in der Welt von 1984 absolut erlaubt. In diesem Sinne. Wir hören uns im neuen Jahr mit einem anderen Thema wieder. Bis dahin bleibt mir nur hinzuweisen auf unsere Kanäle auf Social Media, auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns eine E-Mail. Wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. RadioNet, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, RTL Plus Podcasts und so weiter. Wir geben euch im Gegenzug 5 Sterne Deluxe. Und wenn ihr die Songs aus dieser Folge nachhören möchtet, die Rhythmic-Songs vor allen Dingen, unsere Spotify-Playlist bietet euch alle Songs, soweit sie bei Spotify gelistet sind. Und als Bonbon für euch haben wir jetzt auch unseren eigenen YouTube-Kanal am Start. Mit allen Songs und Videos aus dieser Folge. Und damit wir auch weiterhin diesen Podcast bestreiten können, wir sind auch bei Patreon zu finden, wo ihr uns monatlich einen kleinen Eurobetrag zukommen lassen könnt. Der Victory Gin aus dem Buch ist zwar Double Plus Good, aber wir bevorzugen dann doch die etwas feinere Variante aus dem Spirituosenfachhandel. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin, macht es gut, rutscht gut rein, tschüss und gute Nacht. Eure Boys of Summer.